Weltwärts, der Podcast zum Freiwilligendienst im Ausland.
Hallo zu Weltwärts, dem Podcast. Wir versuchen heute wieder Fragen zum Freiwilligendienst im Ausland zu klären. Und dafür geht's heute das erste Mal nach Indien zu Rosa. Von ihr erfahren wir später, wie es ist, mit einer Schreinerinnenausbildung weltwärts zu machen und wie der Besuch ihrer Eltern so war. Vorher sprechen wir aber über das ganz spezielle Projekt, in dem sie ist. Ich bin Matthias, selber ehemaliger Weltwärtsfreiwilliger und freue mich auf unseren Gast. Hallo Rosa, wie geht's dir?
Hi Matthias, mir geht's sehr gut, danke, dass ich da sein darf.
Gerne, sehr gerne. Wo finden wir dich gerade? Wo hast du dir deinen Platz geschaffen?
Ich sitze in meinem kleinen Schlafzimmer vor einer Pinnwand, die ich irgendwann mal selber aufgebaut habe hier, wo ganz viele Sachen sind, die ich gefunden habe. Ich habe hier so ein paar Samen, Muscheln vom Strand aufgehangen und habe mir so einen kleinen Schrein hier gerade aufgebaut, damit ich mit dir sprechen kann.
Voll schön, das klingt nach so einer wunderbaren Erinnerungswand. Wir sind ein bisschen zeitlich auseinander, ich glaube, das kann man auch sagen. Indien ist uns ein bisschen voraus in der Zeit. Das heißt, jetzt gerade ist bei dir Abend, richtig?
Genau, 4,5 Stunden haben wir Unterschied.
Ja, das geht ja noch, da kann man noch ein bisschen Kontakt haben.
Ja, das stimmt.
Ein paar Fakten zu dir, damit wir alle dich ein bisschen besser kennenlernen. Du bist 22, kommst aus Wiesbaden. Die Entsende- und Partnerorganisation ist Auroville und ja, wie der Name eigentlich schon sagt, du lebst auch derzeit in Auroville in Indien. Und was Spannendes zu dir, das habe ich dich gefragt und habe mich dann doch für eine andere Geschichte entschieden. Und zwar das Spannende, ein Schrei vor einer Schlange. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Erzähl uns aber vielleicht die Geschichte mit der Schlange einmal. Und direkt, to be honest, ich hätte auch geschrien.
Ja, gut, dann sind wir uns auf jeden Fall schon mal einig. Also unsere Lieblingsgeschichte im Garten. Und zwar sind Leonie und ich, Leonie ist meine Mitfreiwillige, auch über Weltwärts und arbeitet auch im Botanischen Garten mit mir zusammen. Und jedes Mal, wenn das Thema Schlange aufkommt, heißt es immer noch, Rosa, Rosa, erinnerst du dich noch? Erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich noch. Wir sind durch den Garten gestiefelt und Leonie hat einfach mittendrin angefangen zu schreien, so rückwärts gestolpert. Und ich war so, was? Ich habe sie so an den Schultern gegriffen, war so, was ist los? Und ich habe einfach erstmal drauf losgeschrien, einfach aus Prinzip. Und dann sie hat wirklich gar nicht wirklich was gesagt. Sie war einfach nur so, und hat so nach vorne gezeigt. Und ich war so, oh Gott, oh Gott. Und haben so nach vorne geguckt. Und vor uns ist über den Weg so eine kleine Mini-Kobra geschlängelt, die sich gerade so aufgestellt hat, um uns anzuschlängeln. Und dann habe ich so realisiert, oh, es gibt ja einen Grund, warum wir schreien. Also direkt so einen Doppelschrei draus gemacht. Es war wirklich so 2 Oktaven höher nochmal in die Luft gesprungen. Man hat uns überall gehört, die sind aus den Werkstätten nebenan rausgelaufen gekommen, haben geguckt, ob alles okay ist. Und das Witzige, also das Ding ist, diese Schlange war so schnell wieder weg, die hat sich vor uns deutlich mehr erschrocken, als wir uns vor dieser kleinen Minischlange da. Und dann sind uns auch noch ein paar andere Leute entgegengekommen und wir so, Schlange, Schlange, Schlange. Und alle waren so, ja, aber die ist doch weg. Und es hat tatsächlich noch einige andere Leute in diesem Garten, in den Büros gehört. Und seitdem wird jedes Mal, wenn von der Schlange die Rede ist, Leonie und Rosa, aha, kein Kommentar.
Aber wollen Sie mir jetzt sagen, die anderen hätten keine Angst vor so einer Mini-Kobra? Also keine Ahnung, das Ding ist ja jetzt auch nicht handsam, oder?
Nee, das jetzt nicht. Aber das Ding ist, es gibt dort viele Arbeiter in diesem Garten, die da quasi lokal aufgewachsen sind, die da groß geworden sind. Die sind das gewöhnt, dass halt einfach in der Regenzeit überall Schlangen unterwegs sind. Und so, wenn du das jedes Jahr aufs Neue in deinem Leben konfrontiert wirst, dann ist das vielleicht einfach keine Besonderheit mehr, dass eine Schlange vor dir vorbeikrabbelt. Zumal die ja auch wirklich, also wir waren nicht 1 Meter von der entfernt, wir waren 5 Meter von der entfernt. Und das ist einfach für die kein Ding mehr so. Die Schlange greift einen ja auch nicht einfach an. So, die ist einfach an uns vorbei. War total erschrocken, als wir angefangen haben zu schreien. Aber das war's dann da halt eigentlich auch schon.
Wie gesagt, ich glaube, ich hätte auch geschrien. Ich finde, Schlangen haben was. Ich finde, das ist einer der wenigen Tiere, wo ich sage immer, die sind heimtückisch, vor denen habe ich Angst. Da kann man abends ins Bett gehen und plötzlich, boah, die Folge. Lass uns statt über Schlag lieber über das Projekt reden, Auroville. Das ist nämlich gar nicht so ein ganz normales Weltwärtsprojekt, würde ich es zumindest sagen, wenn ich es mir jetzt so ein bisschen angelesen habe. Oder wie würdest du sagen?
Ja, auf jeden Fall würde ich behaupten, dass das nicht so ein normales Projekt ist. Auroville, vielleicht gehe ich einmal ganz kurz grob Zusammenfassung auf Auroville ein. Auroville ist quasi ein Ort, der erst 1968 mitten in Indien geschaffen worden ist. Und die Idee war es, eine Gemeinschaft zu gründen, in der jeder Mensch, egal wo er herkommt, egal wie er aussieht, egal welche Religion er hat, wie alt er ist, also wirklich Menschen in allen Größen, Formen, Farben, alles was geht, dass die dorthin kommen können und ein Zuhause haben. Und das, sage ich mal, das Grundkonzept dahinter für ihn bedeutet offensichtlich Auroville auch nochmal etwas anderes. Was zur Folge hat, dass ich mitten in Indien auf jeden Fall zum Frühstück auch Croissants bekomme und deutsches Brot bekomme, weil nämlich Menschen aus der ganzen Welt kommen, um quasi hier gemeinsam zu leben. Und ich glaube, das ist schon so der größte Unterschied zu jedem anderen Einsatz, zu jeder anderen Einsatzstelle, die man hier irgendwie in Indien finden könnte. Ja, ich glaube, das ist somit tatsächlich der größte Unterschied, ist die Internationalität, die wir haben in Auroville und dann natürlich so ganz viele verschiedene Kleinigkeiten, die dann noch dazu kommen.
Ja, international scheint es wirklich zu sein. Ich habe nur auf Wikipedia so Zahlen gesehen, 49% sind indisch, dann gibt es aber Deutsch, Französisch, Italienisch, wirklich alle Nationalitäten, die da vor Ort leben. Und du hast es schon gesagt, das ist so eine Planstadt. Das heißt, man hat ja eine dann doch in Anführungszeichen künstlich erschaffene Stadt oder mit einem bewussten Hintergrund erschaffene Stadt, wohnen mittlerweile über 3000 Menschen da. Ja, das ist so ein Fleckchen Erde, wo mit der Zeit ganz viel gewachsen ist. Es wird auch unterstützt von den Vereinten Nationen, von der UNESCO, wird das mitfinanziert. Du hast tatsächlich mir auch vorher gesagt oder gesprochen von AurovillianerInnen. Das heißt, die Menschen da sehen sich nicht als Teil von Indien, sondern das ist eher wie ein eigenes Land.
Ja, das kann man vielleicht sogar fast schon so sagen. Ich würde nämlich behaupten, dass Auroville schon so eine ganz schöne Bubble ist. Und wenn man ein Teil von Auroville sein möchte, so ein richtig offizieller Teil, dann geht man quasi so einen ganzen Prozess durch, um dann am Ende Aurovillianer zu werden. Und man kann auch einfach nicht wirklich sagen, dass man dann irgendwie, also man ist schon ein Teil von Indien, aber man ist halt nicht wirklich ein Teil von Indien. Man befindet sich zwar in Indien und drumherum ist auch alles richtig indisch, aber man selbst in Auroville, es ist wirklich, du fährst da rein und plötzlich ist alles ganz grün und sauber und leise und es ist halt einfach so tatsächlich sehr bubbelig und nicht so richtig indisch.
Okay, ich finde das total spannend. Auroville kommt aus der französischen Sprache, Aurore bedeutet so viel wie Morgendämmerung und Ville bedeutet Stadt, weil tatsächlich ja eine der Gründerinnen, auf die so ein bisschen die Grundidee, glaube ich, zurückgeht, war eine Französin. Jetzt habe ich mich gefragt, es gibt ja auch dieses goldene Gebäude in der Mitte. Muss man ein bisschen spirituell sein, um sich in Auroville zu Hause zu fühlen?
Das ist auf jeden Fall ein Grund, warum viele Menschen hier hinkommen. Deshalb habe ich am Anfang auch gesagt, und für jeden bedeutet Auroville nochmal ein bisschen was anderes, weil Auroville ist ja auch sehr nah mit dem Ashram in Pondicherry verknüpft. Das geht da so ein bisschen Hand in Hand, weil quasi diese Gründerin Mira Alfasser hat dort auch dieses Ashram aufgebaut und dann ist quasi dann auch noch die Idee von Auroville entstanden. Das heißt, es geht so ein bisschen Hand in Hand. Aber ich selbst zum Beispiel habe jetzt per se, ich würde mich nicht als den spirituellsten Menschen der Welt beschreiben und ich fühle mich hier trotzdem sehr, sehr wohl und ich kenne auch andere Leute, die nicht so spirituell sind. Allerdings hat trotzdem jeder, würde ich nochmal behaupten, ein klein bisschen mehr Spiritualität, als man es so aus seiner Nachbarschaft in Deutschland irgendwie gewöhnt ist. Aber nein, ich glaube nicht, dass es eine Grundvoraussetzung ist, um hierher zu kommen.
Magst du uns einmal kurz Menschen, die sich wahrscheinlich mit Indien noch nie befasst haben und vielleicht auch mit generell spirituellen Ansichten, magst du uns kurz erklären, was ein Ashram ist?
Ein Ashram ist sowas, was wir in Deutschland als Kloster verstehen. Ein Ort, an den Leute kommen, um zu meditieren, um ihre Ruhe zu finden. Und wir waren tatsächlich neulich auch im Ashram. Das erste Mal sind wir als Weltwärtsgruppe dahin und haben das besucht. Und das tut tatsächlich total verrückt. Du stehst da mitten in so einer indischen Stadt, in der es total drunter und drüber geht und alles kunterbunt ist. Und in dem Moment, in dem man irgendwie in dieses Ashram reinläuft, das habe sogar ich als unspiritueller Mensch gefühlt, überkommt einen so eine Ruhe. Und der Ashram ist total, total schön. Die haben überall in unterschiedlichen Blumentöpfen, sind überall kunterbunte Blumen, ganz viele Dahlien, ganz viele Sonnenblumen, überall Kakteen. Stehen so ein riesiger, riesiger alter Baum in der Mitte und darunter werden auf dem Grab von den beiden Gründern vom Ashram, Sri Aurobindo und Miral Fasser, sind so jeden Tag werden da frische Blumenblätter drauf gestreut und überall sitzen die Menschen drumherum, meditieren und bekehren sich zu sich. Und ist total eine sehr, sehr schöne Atmosphäre.
Nochmal zurück zum Thema so Bubble, hast du gerade gesagt, Auroville als kleine Insel. Wie ist es denn? Ist es überhaupt wichtig? Ist es so angelegt? Hat man viel Kontakt zu dem Rest von Indien? Weil ich meine, als Weltwärtsprojekt bist du ja jetzt im Land Indien. Wie groß ist überhaupt Auroville? Vielleicht kannst du das erstmal erklären und dann ist es eher wie so eine kleine Stadt und man kommt da gar nicht oft raus, sondern verbringt sehr viel Zeit dann wirklich im Ort selber, oder wie ist das?
Das ist eine gute Frage, das ist, glaube ich, schön für alle zu hören, weil wenn man sich Auroville immer mal übers Internet anguckt, dann hat man nicht so eine gute Vorstellung. Wenn man Auroville googelt, bekommt man als erstes mal ein Bild von dieser genau Planstadt, wie es sich quasi vorgestellt wurde. Sieht aus wie so eine Galaxie mit dem Matrimandir, dieser goldenen Kugel, als Mitte. Und dann ist tatsächlich so ein runder Radius. Ich kann dir nicht genau sagen, was das in Kilometern ist. Aber es ist jetzt ein kleines Dorf, würde ich sagen, aber jetzt keine große Dimension. Und die Idee war halt eben, dass das alles in diesem Kreis stattfindet. Aber dadurch, dass natürlich alles immer ein Prozess ist und ich glaube, es gab am Anfang Schwierigkeiten, die Grundstücke quasi zu bekommen, um diesen Kreis tatsächlich vollständig zu machen. Es ist so, dass Grundstücke, die offiziell zu Auroville gehören, jetzt aber mitten in den umliegenden Dörfern liegen. Weil sich über Zeit haben dann sich auch noch die Dörfer ausgebreitet und deshalb vermischt sich die Grenzen da jetzt so ein bisschen. Was zur Folge hat, dass ich in meinem kleinen Räumchen gerade mitten im Kulapalayam sitze, und das ist ein indisches Dorf, das da quasi drumherum liegt, um diesem Zentrum, das sich jetzt einfach immer das Matrimandir als Zentrum von Auroville beschreibt. Und deshalb bin ich quasi mitten in Indien gerade, weil ich zwar auf einem Grundstück bin, das zu Auroville gehört, das Grundstück ist aber mitten in Kulapalayam und das ist, wie gesagt, ein ganz normales indisches Dorf. Und deshalb vermischen sich die Welten dann doch schönerweise.
Okay, das ist ja tatsächlich für dich dann auch ganz spannend. Das heißt, zur Arbeit, in deine tägliche Projektarbeit, da fährst du dann sozusagen in das Projekt Auroville rein und abends wieder raus.
Genau.
Wieso hast du dich denn damals überhaupt für Auroville entschieden? Also, dass du da Weltwärts machen möchtest, in dem Projekt jetzt. Also bei Weltwärts gibt es ja unglaublich viele Projekte in der Weltwärtsbörse. Wie hast du genau das jetzt gefunden und dann gesagt, ha, das ist es?
Ich bin tatsächlich eher darüber gestolpert, das erste Mal über Auroville. Und zwar habe ich über die Weltwärtssuchmaschine geguckt, was es für Projekte gibt. Und für mich war schon immer, ich würde super gerne irgendwas mit meinen Händen machen. Also Gartenarbeit, irgendwas auf dem Land, irgendwie sowas. Und habe sogar offen gelassen, wo überall auf der ganzen Welt. Und bin dann zufällig bei den Sachen, die dann quasi die Suchmaschine rausgeschmissen hat, auf den Botanischen Garten in Auroville gekommen und habe dann gedacht, oh, ein botanischer Garten, das hört sich ja mal mega cool an. Und habe dann darüber auch tatsächlich erst über Auroville erfahren und habe mich dann erst in Auroville eingelesen. Und dann dachte ich, boah, das ist schon eine ziemlich krasse Idee, habe ich Bock drauf. Es hat alles geklappt am Ende und ich bin im Botanischen Garten in Auroville gelandet.
Ja, perfekt. Auch super Überleitung. Was machst du so vor Ort? Wie sieht deine Arbeit aus? Wie ist dein Alltag?
Ich arbeite im Botanischen Garten und mein Alltag gerade sieht sehr anders aus als am Anfang. Ich erzähle erstmal, wie es am Anfang war. Am Anfang wurden wir eingewiesen in den Botanischen Garten und haben mit Monika zusammengearbeitet, die so ein bisschen unsere Koordinatorin da war und die da selber auch im Garten mitarbeitet und haben mit ihr zusammengearbeitet. Die hat uns einmal rumgeführt und hat uns alles gezeigt, hat uns beigebracht, wie man die Bäume beschneidet, wie man das Unkraut, welches wir raushaben wollen, welches wir behalten wollen, warum das schädlich ist, warum es nicht schädlich ist. Und der Garten ist in ganz viele verschiedene Themen eingeteilt. Und mit Monika sind wir dann immer in verschiedene dieser Teile gegangen und haben immer uns um die gekümmert. Das war sozusagen immer der Vormittag. Das haben wir bis zum Mittagessen gemacht. Dann ab dem Mittag arbeiten nicht mehr viele Leute im Garten. Es wird einfach zu heiß für körperliche Arbeit. Und der Nachmittag hat sich dann eigentlich immer so gestaltet, dass wir verschiedene Projekte uns entweder aussuchen durften oder mithelfen durften oder was gebraucht wurde. Zum Beispiel hat das beinhaltet, dass wir für den Kakteengarten verschiedene Schilder bemalt haben, damit man weiß, vor welchem Kaktus man gerade steht. Wir haben auch schon mal den halben Nachmittag im Teich verbracht und haben da quasi die Pflanzen rausgefischt, die da nicht mehr rein sollen. Oder mein anderer Kollege, auch ein Weltwärts-Volontär, hat sich ein eigenes Projekt ausgesucht und hat über rote Ameisen, die da im Garten vorkommen, einen Artikel geschrieben, der dann quasi in dem Garten laminiert neben genau diesen roten Ameisen immer aufgehangen wurde, dass man ein bisschen was lernen kann. Dementsprechend, also das war sehr vielfältig, der Nachmittag. Die sind da sehr, sehr hilfsbereit, geben dir Platz für deine eigenen Projekte. Manchmal macht man Sachen, die einfach gebraucht werden, wie den Teich reinigen, aber halt super viele Spielraum zwischen kreativen und wissenschaftlichen Arbeiten.
Sehr nice. Und genau, du hast schon ein bisschen angeteasert. Jetzt gerade machst du ein bisschen was anderes. Was machst du gerade?
Ich habe die Möglichkeit bekommen, bei einem Ecological Horticulture Kurs mitzumachen, der vom Botanischen Garten angeboten wird, eigentlich für Parteien von ganz Indien. Ich glaube sogar, du kannst auch aus der ganzen Welt kommen und mitmachen. Der geht 4 Monate lang und es kommen verschiedene Gastlehrer vorbei und bringen dir kreuz und quer einmal alles Mögliche bei. Das heißt, wir haben momentan Geologie, wir haben Ökologie, wir haben ökologische Restauration. Wir lernen über Gastlehrer kommen vorbei. Und wir lernen über Fische, über Motten, über Libellen, über Ameisen. Wir haben auch Insektenkunde, wir haben Baumkunde. Und jeden Freitag geht es dann meistens auf eine Exkursion und wir gucken uns Beispiele dafür an. Und wir kriegen quasi einmal kreuz und quer alles mögliche Wissen über ökologischen Landschaftsbau, ist vielleicht das Wort, wie man es vielleicht besser beschreiben kann. Und alles, was irgendwie Restaurationsarbeiten und den nativen Wald dort angeht.
Richtig spannend. Und ich glaube, es hat ja auch was mit deiner Zukunftsplänen gemacht, abseits der Schreinerei. Darüber reden wir aber später nochmal. Was ich mich noch frage, ist, wie unterhält man sich da? Jetzt hast du gesagt, Auroville ist sehr international. Wahrscheinlich spricht man da viel Englisch. Du lebst aber in einem eher klassisch indischen Dorf, spricht man da dann eine andere Sprache? In Indien spricht man ja auch viele Sprachen. Wie kommst du voran?
Also in Auroville selbst spricht man eigentlich immer Englisch, dadurch, dass es so ein internationaler Ort ist und in unserem Kurs sowohl Inder aus ganz Indien sind und die auch schon nicht die gleiche Sprache sprechen. Es gibt Koreaner, es gibt Franzosen. Das ist alles nur in diesem Kurs und es beinhaltet nicht mal ganz Auroville. Das heißt, das ist natürlich ganz verständlich, dass man sich auf eine Sprache dann einigen muss und das ist dann natürlich Englisch. Und deshalb Auroville selbst, ja, eigentlich überall Englisch. Im Dorf können auch viele Leute Englisch, aber sobald es dann in die älteren Generationen wechselt, ist das Englisch dann ein bisschen brüchiger oder nicht vorhanden. Und man spricht hier Tamilisch, weil wir uns in Tamil Nadu befinden. Und das haben wir auch tatsächlich am Anfang gelernt, alle als gemeinsame Gruppe. Und Leonie und ich haben uns jetzt dazu entschieden, das auch noch weiterzumachen. Das heißt, wir lernen immer noch Tamilisch. Die Sache ist nur, diese Sprache ist wirklich so unglaublich schwer für eigentlich alle Europäer, das zu lernen. Den meisten fällt es auf jeden Fall sehr schwer und mir inklusive. Und die Aussprache ist so ganz anders als das, was wir von unserem Deutsch kennen, dass ich das auch schon hatte, dass ich irgendwie im kleinen Ecklädchen stand und drei Sachen auf meinem brüchigen Tamilisch gesprochen habe und mich halt einfach trotzdem niemand versteht oder einfach nur gelacht wird, weil die ist einfach wirklich eine ganz andere, wirklich komplett andere Sprache ist und Laute sind, die wir in unserer Sprache nicht haben.
Kannst du uns mal sagen, also bei der Aussprache, was du meinst mit, das ist so ganz unterschiedlich?
Ja, also zum Beispiel Banane heißt Vare Param und das ist so ein Laut, der sich so hinten in deinem Mund mit deiner Zunge bildet, aber es gibt so ein R-Laut und Vare Param ist die Banane, die dazugehört hat, die quasi in diesen Laut reinfällt, oder Arge Irke bedeutet, dass irgendwas schön ist. Und da hat man das auch, dieses Arge Irke. Und wenn man, also in meinem Kopf, höre ich mich auch auf jeden Fall immer gleich an wie alle anderen, aber für die scheinbar nicht, weil ich habe einige tamilische Freunde, an denen ich mein Tamilisch immer mal wieder übe. Und die mich immer äußerst verwirrt angucken, wenn ich anfange zu sprechen. Und die sagen dann immer, nein, Rosa, das heißt so und so. Und ich bin ganz fest überzeugt, ich sage genau das Gleiche, aber offensichtlich nicht. Und ich kann es halt nicht mal hören. Damit fängt es halt schon an. Ja.
Dann kommen wir jetzt zu einem wunderbaren Break. Und das ist die eigentlich einzige Kategorie, die wir in diesem Podcast immer haben. Und das sind die...
Die drei schnellen Fragen.
Berge oder Meer?
Meer.
Oh, das kam von tief. Welches Wort sollten wir alle auf Tamilisch kennen?
Banane, weil es nämlich das schwerste Wort ist und auch für die meisten Inder sogar schwierig auszusprechen ist. Vare Param.
Normalerweise versuche ich es hier, lasse ich es direkt. Gastfamilie oder Freiwilligen-WG?
Freiwilligen-WG.
Und guck mal, das waren schon die drei schnellen Fragen. Kommen wir eigentlich zu einer Frage, die ich jetzt gerade in drei schnellen Fragen auch schon hatte. Wie lebst du vor Ort? Genau, mit wem wohnst du zusammen? Wie sieht das Ganze aus?
Ich wohne mit Milena zusammen und Milena ist auch mit Weltwärts hier, ist auch ein Teil der deutschen Weltwärtsgruppe in Auroville, aber sie arbeitet in einem anderen Projekt von Auroville. Das heißt, wir wohnen zwar zusammen, aber wir arbeiten nicht zusammen. Und wir haben eine kleine, sehr coole WG mit einem Balkon vorne und sogar einer Dachterrasse und sind sehr, sehr glücklich hier.
Kann ich mir vorstellen, Dachterrasse macht einen immer glücklich, glaube ich. Jetzt ein kurzer Sidetrack, du erzählst immer, da ist noch ein Weltwärtsfreiwillige, noch Weltwärtsfreiwillige. Wie viele Weltwärtsfreiwillige seid ihr?
Wir sind 10 Stück. Wir sind,
ach krass, okay.
Ja, wir sind 10 deutsche Weltwärtsfreiwillige, die... alle in Auroville stationiert sind, aber dadurch, dass es hier so viele Möglichkeiten gibt, unterschiedliche Projekte zu machen, sind wir quasi komplett verteilt, beziehungsweise es gibt höchstens 2 oder 3 Leute in einem Projekt, die das Gleiche machen, aber dann nicht zusammen wohnen und ja.
Du wohnst jetzt in der WG zusammen, hast aber ja vorher in Deutschland auch schon in der WG zusammen gewohnt. Magst es also anscheinend, aber ist es für dich eher ein Vor- oder Nachteil, jetzt auch in Auroville oder in Indien in der WG zu wohnen?
Für mich ist es ja auf jeden Fall ein Vorteil, einfach weil ich erinnere mich jetzt zurück an die ersten Wochen. Man kommt in ein Land, das komplett anders ist als das, was man von Europa, was man von Deutschland kennt. Und man hat wirklich eine konstante Reizüberflutung. Und man kann dann zu Hause sein mit jemandem, dem es genau gleich geht. Und man kann sich in Deutsch unterhalten und man kann einfach alles loswerden, was einen gerade beschäftigt. Und die Person kann es sogar auch noch 100% verstehen, weil sie nämlich genau durch die gleichen Sachen durchgeht. Und das bringt mir ganz schön viele Vorteile, dass ich da irgendwie immer jemanden habe, über den ich mit dem ich über alles reden kann.
Total, ich finde, das ist auf jeden Fall immer ein großer Vorteil an WGs. Bei Weltwärts, aber für alle, die überlegen, Weltwärts zu gehen, gibt es die verschiedensten Möglichkeiten von Gastfamilie, WG, internationale WG, WG mit Einheimischen, unendlich viele Varianten. Was macht ihr so neben eurer Arbeit im Projekt im Auroville? Also du hast ja gesagt, ihr lebt da in einem kleinen Dorf. Was passiert da so?
Wir haben einen ziemlich großen Sportplatz und ich verbringe sehr viel Zeit auf diesem Sportplatz. Weil es gibt einfach Tennisfelder, es gibt ein Fußballfeld, es gibt ein Basketballfeld und du musst einfach nur dein eigenes Equipment mitbringen und schnell genug sein, damit der Platz noch nicht belegt ist. Und dann hat man nämlich ziemlich viele Möglichkeiten, einfach Sport zu machen und muss nicht irgendwie in irgendeinem Verein sein oder so. Das Coole an Auroville ist, es kommen hier so viele Leute her, die alle schon mal irgendwie was anderes vorher irgendwo gemacht haben. Und alle haben das Bedürfnis, das irgendwie mitzubringen und weiterzugeben. Und man kann einfach sich durch die Gegend probieren. Ich habe schon einen Salsa-Kurs gemacht. Man kann beim Yoga mitmachen. Vor 2 Wochen war ich das erste Mal beim Kickboxen. Einmal kreuz und quer gibt's alles. Man kann samstags in ein Kunststudio gehen. Man kann zum Lesezirkel gehen. Man kann an unglaublich vielen Workshops mitmachen, die einem hier angeboten werden. Und abends gibt's dann ganz oft auch noch Aktivitäten im Youth Center. Das ist hier ein Ort, in dem ganz viel für die Jugendlichen gehostet wird und es dann Pizzanacht mit Karaoke zusammen. Es gibt so viele Leute, die einfach immer Bock haben, irgendwas zu machen und was zu organisieren. Also wenn es eins gibt, dann ist es auf jeden Fall, dass den Auroville niemals langweilig ist. Niemals.
Ich würde sagen, es gibt Schlimmeres, ne? Ja. Als nie Langeweile. Jetzt waren in deiner Zeit, du bist jetzt ja, ein bisschen länger als ein halbes Jahr, glaube ich, schon da. Deine Eltern auch schon zu Besuch, haben sich das Ganze auch mal angeguckt. Wie war das? Wie hast du ihnen das Projekt und dein neues Zuhause gezeigt?
Das war ziemlich cool, als sie gekommen sind. Die waren vorher allein schon sowohl in Sri Lanka unterwegs als auch in Indien schon unterwegs, haben sich umgeguckt gehabt und sind dann kurz bevor sie nach Hause geflogen sind, nochmal bei mir vorbei und haben mich besucht. Und es macht super viel Spaß, Leuten, die man gerne hat, zu zeigen, wo man jetzt gerade glücklich ist. Und die Leute, mit denen man jeden Tag was zu tun hat, seinen Eltern vorzustellen. Und man ist so, Mama, guck mal hier, da ist mein Lieblingsessen. Und das ist irgendwie eine total lustige Erfahrung, weil das sich dann doch mal anfühlt wie zwei Welten, die dann irgendwie miteinander clashen. Aber es hat sehr gut geklappt. Meine Eltern fanden es hier sehr cool. Sie fanden es mega, einfach mal zu sehen, wo ich hier wohne, was ich hier mache, wo meine Arbeit ist. Wir haben uns Fahrräder ausgeliehen gehabt und sind die Tage durch Auroville durchgeradelt. Ich habe mega viel nochmal gesehen, das ich vorher noch nicht kannte, weil man einfach irgendwann in so einen Trott reingeraten ist, wo man sich halt immer zu seiner Arbeit, zu seinem Sport, zu seinen Freunden bewegt. Und dabei ganz vergessen, dass es hier noch so viel gibt, was ich selber noch nicht gesehen habe. Das heißt, es war für mich auch mega cool. Ich habe ihnen natürlich meine Lieblingsorte gezeigt, aber auch neue Sachen zusammen mit ihnen erlebt und sind total fasziniert hier abgereist.
Wenn du sagst, du hast ihnen deine Lieblingsorte gezeigt, was ist denn so dein Lieblingsort?
Okay, also mein aller Lieblingsort ist mit Abstand das Meer. Der Strand, das ist mein ich bin jeden Sonntag am Strand, das ist so also ein Running Gag, was machst du am Wochenende? Strand, weil das halt super nah hier ist und ich wohne halt in Deutschland in Wiesbaden und da muss man halt erstmal ein bisschen fahren, um irgendwie ans Meer zu kommen und hier ist eine 10 Minuten Motorradfahrt, das ist mega cool. Und danach würde ich sagen, ist mein Lieblingsort tatsächlich auch schon fast der Botanische Garten, weil der so grün ist und man da so viel verschiedene, unterschiedliche Themen hat und da durchzulaufen macht unglaublich viel Spaß und er bringt immer sehr, sehr viel Ruhe für mich und deshalb ist das mein zweiter Lieblingsort. Es gibt auch sehr viele Menschen, die ich da sehr ins Herz geschlossen habe und deshalb verbinde ich da nur Schönes mit.
Und würdest du sagen, deine Eltern, als sie abgereist sind, hatten die einen anderes Bild von Indien, Sri Lanka, Auroville, als sie es vielleicht vorher hatten? Waren die vorher schon mal in der Gegend oder hat das wirklich bei denen vielleicht auch so einen Anreiz gegeben, okay, unsere Tochter Rosa ist da, komm, wir fahren auch mal dahin und genau, hast du dann das Gefühl, dass die da noch was Besonderes mitgenommen haben?
Ja, auf jeden Fall. Also meine Eltern waren vorher noch nie in Indien oder auf Sri Lanka und haben das quasi als Anlass genommen, dass ich hier bin, dass sie sich das eben auch mal angucken können. Und ich würde schon sagen, dass meine Eltern vorher, ich meine, es ist immer schwierig für Eltern, ihre Kinder ans andere Ende der Welt zu schicken und dann sie für ein Jahr lang nicht zu sehen, so das mal ausgenommen. Man hat in Europa irgendwie, vielleicht rede ich jetzt auch einfach eher mal für mich, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das den anderen auch so geht. Man hat irgendwie ein Bild vor Augen von Indien, das ja vielleicht sehr davon entfernt ist, wie Indien tatsächlich hier ist. Also wenn ich zum Beispiel jetzt noch mit Freunden spreche und es geht so, oh, hast du nicht doch Lust, mich besuchen zu kommen? Sind alle so, aber Rosa, Indien? Und ich bin so, ja, Indien ist so, so schön. Und ich glaube, das ging meinen Eltern am Anfang auch so. Und dann quasi die Tochter an einen Ort zu schicken, der als noch, sage ich mal, gefährlich gilt, ist vielleicht schwierig für sie. Und das heißt, als sie dann jetzt selber sich umgucken konnten und die Kultur kennenlernen konnten, wie es hier aussieht, wie es mir hier in Auroville geht, wen ich hier alles kennengelernt habe, ich glaube, das hat denen schon nochmal geholfen, Indien mit anderen Augen zu betrachten und dass sich auch ein paar Ängste gelöst haben.
Voll gut, und ich finde, das ist ja auch irgendwie tatsächlich weltwärts, dass wir ehemalige Freiwillige unsere Erfahrungen entweder direkt, weil sie uns besuchen kommen, an Freunde, Eltern, Verwandte weitergeben oder halt später auch einfach nur durchs Erzählen und wir dadurch rund um Themen des, ja, rund um globale Themen, SDGs und sowas sensibilisieren können und einfach ein realeres Bild wahrscheinlich in die Welt bringen. Was war denn für dich, mal abseits jetzt von dem Elternbesuch, weil das war natürlich das absolute Highlight, weil deine Eltern hören ja zu wahrscheinlich, aber abseits davon, was war denn so dein großes Highlight? Also es stehen ja noch einige Zeit bei dir auf, also es kommen bestimmt noch Highlights dazu, aber so als kleines Zwischenfazit, was war bisher so dein großes Highlight?
Für mich tatsächlich besteht die ganze Zeit hier mehr aus vielen, vielen kleinen Highlights, weil es passiert fast jede Woche irgendwas, was mir zuvor noch nie passiert ist. Und man unternimmt schöne Sachen und neue Sachen, weil hier natürlich alles automatisch neu für einen ist. Und dadurch kann man gar nicht sagen, dass eins besonders raussticht, weil du hast die Woche davor nämlich genauso cool auch schon mal was gemacht, wo du dachtest, boah, das ist was mein neues Highlight. Und so passiert es quasi jede Woche, dass verschiedene Highlights entstehen. Und jetzt, ich sag einfach mal mein Highlight von dieser Woche jetzt. Wir haben im Garten einen Potluck zusammen gemacht. Also jeder hat was zu essen mitgebracht. Und dann haben wir ein riesiges Picknick gemacht und haben das unter Lichterketten gemacht mit Kerzen. Und wir durften alle Freunde von uns mitbringen. Und wir haben das mit den Leuten gemacht, die gerade mit mir im Kurs sind. Und dann sitzt man halt einfach abends noch da und quatscht und isst lecker zusammen. Und man isst dadurch, dass man ja auch so Multikulti ist, immer so komplett verschiedene Sachen. Das heißt, du isst dann dein Masala Dosa, aber Mint, die Koreanerin ist, bringt eine Algensuppe mit. Und dann kommt aus der Ecke noch ein anderer indischer Nachtisch aus Nordindien, der dann auch nochmal ganz anders ist als das, was es hier gibt. Und ja, dadurch ist wirklich ein internationales Treffen in deinem Magen findet statt.
Was würdest du denn sagen, außer diesen kleinen Erfahrungen, die machen ja auch alle was mit einem, gibt es etwas, wo du sagst, hey, das nehme ich jetzt auch schon für mich persönlich mit, da habe ich mich, ja, da bin ich vielleicht schon dran gewachsen?
Ich glaube, ich bin daran gewachsen, mit Leuten zu kommunizieren, die man nicht unbedingt richtig versteht, aus Sprachgründen, also aus Sprachbarrieren. Und ich bin jemand, der unangenehme Situationen immer gerne meidet Und dann geht das hier aber halt nicht. Du bist halt damit konfrontiert, dass du die Person dir gegenüber halt nicht verstehst und die will irgendwas von dir oder du willst irgendwas von der Person. Und dann musst du da halt einen Hampelmann machen und mit Händen und Füßen gestikulieren, bis irgendwann rauskommt, was die Person von dir wollte oder du, was du von der Person willst. Und ja, dann muss man irgendwie immer durch. Und ich merke bei jedem Mal anrufen irgendwo oder bei jedem Arztbesuch, wo du irgendwie dich mit Händen und Füßen verständigen musst, selbst bei jedem Einkaufen, es wird einfacher jedes Mal und ich wachse daran, langsam aber sicher.
Kommen wir langsam, aber sicher zum Thema Ausbildung, denn du hast vor Weltwärts ja eine Ausbildung gemacht zur Schreinerin. Unter anderem, glaube ich, weil du noch nicht volljährig warst, also da ging Weltwärts noch nicht und dann kam auch noch Corona dazwischen. Eieiei, würde ich sagen. Würdest du jetzt sagen, dass du in deinem Projekt, in deinem Weltwärtsjahr einen Vorteil durch deine Ausbildung hast?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt. Ich mache jetzt gerade in meinem eigenen Projekt gar nicht mal wirklich was als Schreinerin. Ich könnte, wenn ich das wollen würde, aber es gibt hier gerade so viel anderes zu sehen und zu machen, dass ich mir gerade gar nicht das Bedürfnis danach habe, irgendwie wieder Schreinerin zu machen. Nichtsdestotrotz habe ich mega viel mitgenommen aus meiner Ausbildung und es sind einfach so die kleinen Sachen, was es bedeutet, irgendwie morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen, wie man sich da verhält, was es bedeutet, dass man quasi Aufträge ausführt. Das ist so Kleinkram irgendwie. Ich habe so ein Verständnis dafür entwickelt, wie es halt ist. Und deshalb kann ich sozusagen eine Erfahrung jetzt mit in mein Projekt reinbringen. Was auch für mich bedeutet, dass ich jetzt einen Vergleich habe, wie Arbeit hier stattfindet und wie es in Deutschland stattfindet oder wie ich es quasi aus dem Handwerk gewohnt bin. In Deutschland dreht sich ja immer alles um die Arbeit, um die Arbeit. Und hier gehen die Leute immer zur Arbeit, weil sie richtig Bock auf ihre Arbeit haben und weil sie gesagt haben, das wollen sie machen. Und das hat mir so ein bisschen einen anderen Einblick nochmal gegeben, wie Arbeit auch noch sein kann. Und es ist ein bisschen eine andere Arbeitsmoral, als ich es aus meinem Handwerk gewöhnt bin. Und das hat mir auch nochmal einfach geholfen, so zu sehen, was gibt es, wie kann es sein, was habe ich erfahren. Was macht das jetzt mit mir?
Ja, und das hast du wahrscheinlich vor, auch einfach dann mitzunehmen, wenn du wieder zurück in Deutschland bist, oder?
Ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich die Luft auf der anderen Seite geschnüffelt. Und und mir gefällt das gerade sehr gut, wie ich hier arbeite, allein mit der Arbeitsteilung. Ist so mein Favorit, dass man quasi vormittags einen praktischen Teil hat und nachmittags dann einen kreativen oder einfach einen theoretischen Teil, sage ich jetzt mal. Und das gab's bei mir halt als Schreinerin nicht, aber mir gefällt, dass man so eine Balance hat zwischen Kopf und Hand. Und irgendwie würde ich das gerne mit in mein Leben mitnehmen.
War es für dich denn so ein Argument, als wenn man eine Ausbildung macht, ich habe selber auch eine Ausbildung gemacht, dann verdient man ja meistens auch schon Geld, beziehungsweise steht dann auch kurz vorm, jetzt verdiene ich richtig Geld. War es für dich schwer, dann nochmal zu sagen, hey, ganz ehrlich, ich verzichte jetzt auf das monatliche Gehalt und nehme ein kleines Taschengeld stattdessen und mache einen freiwilligen Dienst?
Für mich war das überhaupt kein Faktor, weil ich einfach mega Lust darauf hatte, ins Ausland zu gehen. Und das hat jegliche Geldgedanken überschattet, weil das für mich so ein großer Wunsch war. Ich verstehe aber auf jeden Fall, warum das Leuten so geht, aber für mich ist eindeutig, Erfahrung geht über Geld. Und deshalb war das Weltwärts ja auch die richtige Entscheidung.
In deiner Berufsschule damals, wie haben deine anderen Auszubildenden darauf reagiert, als du gesagt hast, hey Leute, ich bin jetzt bald fertig und dann gehe ich übrigens weltwärts, ich gehe für ein Jahr nach Indien. Und ja, warum glaubst du, hat vielleicht sonst keiner weltwärts gemacht?
Also erstmal, die Reaktion war ziemlich positiv. Alle waren so, wow, wie cool. Es war einfach jeder total überrascht, weil jetzt Indien auch einfach eher eine Ziel ist, dass er unbekannt ist oder vielleicht einfach die meisten nicht so auf dem Schirm haben. Und deshalb fanden das die meisten ziemlich cool. Tatsächlich ist niemand anderes aus meiner Klasse mit weltwärts irgendwo hingegangen. Ich weiß von zwei Leuten, dass die eigenständig als Schreiner durch die Welt reisen, also sind gerade am durch die Welt reisen und an verschiedenen Orten arbeiten. Die machen das aber selbstständig und mit dem Beruf. Das sind so die Ausnahmen. Und viele in meiner Klasse arbeiten tatsächlich einfach weiter. Und wir haben da neulich schon mal, habe ich darüber philosophiert, warum das wohl so ist. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das, was wir gerade eben auch so ganz kurz schon mal angerissen haben mit dem Geld. Also ja, man arbeitet 3 Jahre lang darauf hin, irgendwie plötzlich ein richtiges Gehalt zu bekommen, Geselle oder Gesellin zu sein. Man gerät in so einen Trott rein, dass du morgens aufstehst, dass du weißt, was du machst und auch abends wieder schlafen gehst mit dem Wissen, was du am nächsten Tag machst. Und man gerät da in so eine Spirale, in der man sich so ein bisschen quasi festbeißt. Und wenn man nicht vielleicht schon von Anfang an vor Augen hat, man möchte danach irgendwie nochmal weltwärts gehen, dann verliert man das dann vielleicht irgendwie aus den Augen, dass es überhaupt diese Option gibt. Und das ist so meine Vermutung, warum das den meisten dann doch irgendwie schwerfällt, da nochmal rauszukommen. Weil ich erinnere mich auf jeden Fall an dieses Bauchgefühl, dass man sich so dann dahin stellt, wow, und jetzt muss ich alles, was ich gerade aufgebaut habe, dann doch nochmal unterbrechen, um dann irgendwie ans andere Ende der Welt zu gehen. Bist du dir sicher? Und erst jetzt kann ich sagen, ja, ich bin mir sicher, das ist das Richtige. Aber das weiß man natürlich vorher nicht und da muss man irgendwie durch. Und es ist halt ganz einfach bequemer, das weiterzumachen, was man kennt.
Voll. Und vielleicht kennt man auch manchmal einfach nicht die Lösung. Also ich finde, was vielleicht auch wichtig ist, man muss ja weltwärts nicht gleich ein Jahr gehen oder 2 Jahre, sondern man kann weltwärts zwischen 6 und 24 Monate gehen. 6 Monate klingt vielleicht nicht so ganz hart wie 12 Monate, wenn man zum Beispiel einen Übernahmevertrag hat. Man kann seine Wohnung untervermieten, wenn man Sorge hat, dass man sonst keinen Wohnort mehr hat. Manchmal kriegt man sogar Kindergeld wieder erneut. Also es gibt viele vielleicht auch spannende Lösungen, wie man trotzdem weltwärts gehen kann. Wir haben es jetzt vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Schreinerinnenausbildung liegt in der Vergangenheit. Jetzt gerade arbeitest du viel im Botanischen Garten. Jetzt ist für mich die Frage, was kommt denn danach? Also ich weiß, es sind noch ein paar Monate hin, aber du wirst dir ja vielleicht schon mal Gedanken gemacht haben. Gehst du danach wieder ans Holz oder was kommt dann?
Ja, die verflixte Frage aller Fragen. Die Frage liebt jeder, der noch nicht genau weiß, was er danach machen soll. Man muss sich immer um den heißen Brei drumherum reden. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, ich habe tatsächlich noch immer keinen konkreten Plan und ich weiß, okay, das möchte ich jetzt studieren, das möchte ich jetzt arbeiten. Ich weiß, dass ich gerne mich weiterbilden möchte. Das heißt, Schreinerin bleibt immer da, ist immer eine Option und vielleicht benutze ich die auch erstmal, um irgendwie Zeit zu überbrücken und ein bisschen zu jobben und Geld zu verdienen. Aber dadurch, dass hier gerade von so vielen Seiten neue Informationen kommen über den Kurs, den ich mache, über die Leute, die hier wohnen und quasi ganz viel Leben schon mitbringen und Ideen, kommen jeden Tag neue Sachen, die mich inspirieren und ich gerade so ein bisschen meinen Fokus shifte. Und jetzt gerade bin ich dabei, in so Restaurationen reinzugucken, weil das auch Projekte sind, die der Botanische Garten außerhalb vom Botanischen Garten quasi als Organisation macht. Und das mega spannend ist, was man machen kann, wenn man seine Energie da reinsteckt und das, was die Menschen so einmal komplett ausradiert haben, das da wieder Leben reinzubringen. Und das ist sehr, sehr inspirierend. Und Auroville ist da auch wirklich das perfekte Beispiel dafür, weil als die nämlich 1968 hier angefangen haben, Auroville aufzubauen, war hier wirklich nichts. Es gibt Fotos, das ist unglaublich. Da kann man von dem Punkt vom Matrimandi in dem Zentrum, kann man das Meer sehen. Und da stehen vereinzelt so 3, 4 Palmen irgendwie im Weg. Und jetzt ist hier überall Wald. Und es ist irgendwie was mich so fasziniert, dass das geht. dass man, wenn die Leute ihre Energie da reinstecken, dass man Sachen wieder aufbauen kann und richtig machen kann, dass ich da gerade ein bisschen am Gucken bin, ob das nicht vielleicht was ist, was ich studieren will, wo man das studieren kann, in was für Fächer und ja, das ist auf jeden Fall gerade so, was in meinem Kopf abgeht, weil es echt Bock macht zu sehen, was alles geht und ich kriege halt so viel Input dazu gerade und deshalb macht mir das so viel Spaß.
Das klingt nach vielen Möglichkeiten, es klingt nach sehr spannenden Momenten. Könntest du dir denn auch vorstellen, nochmal nach Auroville zurückzukommen oder vielleicht nochmal für längere Zeit da zu leben, wenn du da so viel auch Input bekommst?
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Auroville ist schon ein sehr, sehr magischer Ort und der Input ist natürlich mega cool und deshalb kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, da nochmal hinzukommen.
Ja, und dann kommen wir leider schon Richtung Ende. Bevor wir dich aber verabschieden, wollen wir nochmal gucken. Hast du vielleicht noch 3 Tipps für Menschen, die weltwärts gehen, die du jetzt vielleicht aus deiner Zeit schon mitnimmst, wo du sagst, hey, das gebe ich euch mal mit. Muss nichts Großes sein, können ganz kleine, einfache Dinge sein.
Tipp Nummer 1. Ich habe das erste am Anfang gar nicht so ernst genommen, aber meine Eltern haben das dann für mich ernst genommen. Wir hatten tatsächlich so eine Packliste am Anfang bekommen gehabt, in der steht, nehmt Familienfotos oder so mit. Habe ich gesagt, brauche ich nicht. Aber es ist total nett. Meine Eltern haben das für mich gemacht, so ein kleines Buch mit Familienfotos, dass man einfach manchmal so da durchblättern kann und gucken kann, was gibt's von zu Hause, was ist da, wer wartet da auf mich. Das ist irgendwie total schön und im Nachhinein sage ich, okay, das ist ein netter Tipp, das kann jemand anderes quasi auch mitnehmen. Tipp Nummer 2 ist, versuch wirklich so viel Kontakt mit allen möglichen Leuten aufzubauen, wie du kannst, wie es für dich möglich ist. Aber dadurch macht man so coole Erfahrungen und wir haben netten Kontakt zu unseren Nachbarn aufgebaut und man lernt halt ganz viel Neues, was man sonst quasi selber einfach sich selbst nicht ganz so erarbeiten kann, wenn man in eine andere Kultur geht. Es macht irgendwie Sinn, dass da plötzlich jemand neben dir steht und erklären kann, warum das gerade so ist, wie es ist. Tipp Nummer 3, geht an euren Strand, wenn ihr einen Strand habt, kann ich nur empfehlen.
Den finde ich immer super. Strand ist immer gut. Ja, und leider Gottes, danke für deine 3 Tipps. War das aber jetzt schon wieder der Weltwärts-Podcast für heute. Hört euch gerne aber auch noch die anderen Folgen an. Wir haben schon genug. Also, falls ihr euch fragt, soll ich weltwärts gehen? Yes, ihr sollt, aber hört es euch bei den anderen an, dann hört ihr es nochmal von anderen Leuten. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann meldet euch bei uns, zum Beispiel auf Instagram oder an redaktion@weltwärts.de. Ja, und Rosa, ganz klassisch, hast du bei uns am Ende nochmal die Möglichkeit, irgendwas loszuwerden?
Dann möchte ich eigentlich allen nur mit auf den Weg geben, dass wenn ihr an einem Punkt steht, wo ihr nicht wisst, was ihr machen wollt, denkt drüber nach, mal weltwärts zu gehen. Das bringt einen nämlich ganz schön weit im Leben und guckt euch gerne auch Auroville an, wenn das irgendwie für euch interessant geklungen hat, weil ich kann hier für alle sprechen, die mit mir hierher gekommen sind. Wir lieben diesen Ort, der ist sehr inspirierend und das kann ich irgendwie nur jedem mitgeben. Springt über euren Schatten, geht hinaus in die weite Welt. Ihr habt Spaß dabei, das kann ich euch versprechen.
Word. Und wir alle hören uns 2 Wochen wieder bei der nächsten Episode. Macht es gut, wo auch immer ihr auf der Welt gerade seid. Und Rosa, danke dir. Tschüss.
Tschüss, danke Matthias.
Weltwärts. Ein Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.